Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Adalbert Sinjawski, guten Abend auch von mir. Merci beaucoup à Paris. Mit einer feierlichen Abschlusszeremonie gehen heute Abend die 33. Olympischen Sommerspiele zu Ende. Ein sportliches, aber auch ein kulturelles Ereignis. Wir blicken in dieser Sendung zurück auf Olympia in Paris. Außerdem sehen wir eine Uraufführung beim zu Ende gehenden Festival Impulstanz in Wien und besuchen den chinesischen Künstler Ai Weiwei in seinem Exil in Portugal. Doch zunächst nach Locarno am schweizerischen Teil des Lago Maggiore steht das renommierte Filmfest vor der Halbzeit. Traditionsgemäß gilt das Festival als wichtigste Bühne und Tribüne für neue, noch unbekannte Talente. Aber große Stars, die gibt es auf der Piazza Grande in Locarno auch zu sehen. Gestern Abend gab es frenetischen Jubel für den indischen Schauspieler und Bollywood-Produzenten Shah Rukh Khan. Er hat bei den 77. Internationalen Filmfestspielen den Ehrenpreis erhalten. Mein Kollege Patrick Wilinski ist für uns in Locarno und jetzt live zugeschaltet. Patrick, mit welchen Worten hat Shah Rukh Khan den Ehrenpreis entgegengenommen?
Ja, Khan war schon recht lässig und cool. Erst scherzte er so über die Hitze im Tessin, die erinnert ihn so an Indien, an seine Heimat. Und dann betonte er, dass das Kino für ihn immer noch das einflussreichste Medium der Welt sei, weil es eben alle Facetten des Lebens, alle Emotionen spiegeln könne. Und es ist jedes Mal auch wirklich ein emotionales Erdbeben, wenn Shah Rukh Khan ein westliches Festival besucht. Also die Wände an der Piazza Grande wackelten förmlich, als die Fans aufgesprungen sind. Man hörte die Schreie in den Kinosälen rund um die Piazza. Und wissen Sie, so ein Auftritt zeigt zudem meiner Meinung nach auch, dass das Starsystem mittlerweile enorm globalisiert ist. Also Hollywood-Stars wirken da fast schon manchmal blass, wenn so ein Shah Rukh Khan seine Massen bewegt. Und ich finde es sehr clever vom Festival in Locarno, damit auch den Begriff des Stars etwas zu entkolonialisieren. Es muss eben nicht immer Hollywood sein.
Kommen wir also nun zu den jüngeren Filmemachern, die in Locarno ihren Platz haben. Und zwar zu den Schweizer Regiebrüdern Ramon und Silvan Zürcher. Sie interessieren sich vor allem für die komplexen Dynamiken von Familienverhältnissen, wie in ihren letzten zwei Filmen. Nun beenden sie ihre Trilogie über Großfamilien mit Der Spatz im Kamin, der im Wettbewerb zu sehen ist. Dazu sagte Ramon Zürcher in Locarno:
Also ich denke, dass bei diesem Film die Konflikte sind weniger in einer passiv-aggressiven Konflikthaftigkeit eingewoben, sondern sie sind vielmehr ausgetragene Konflikte.
Was für eine Art von Familienverhältnissen meint er da in Der Spatz im Kamin?
Ja, es ist erstmal eine Großfamilie, die da zusammentritt in einem Sommer. Ja, es geht um den Geburtstag des Vaters, der soll gefeiert werden. Aber schon das erste Bild zeigt den jüngsten Sohn der Familie in der Küche, der ganz alleine das Essen vorbereitet, wobei er selber übrigens nichts isst. Und die Mutter, die lungert da so herum im Haus. Und während so nach und nach die Sippschaft ganz zusammenkommt, beobachten wir, wie alle Mitglieder der Familie sich nur das Schlimmste an den Hals werfen. Also die Kinder wünschen der Mutter den Tod. Die Mutter beschimpft eine ihrer Töchter als Krüppel. Und der Vater, der hat eine Affäre mit einer Nachbarin, die in einem Schuppen im Wald lebt. Und über all diesen Geschichten schwebt die Geschichte der Großmutter, die wohl einst vor vielen Jahren eine lesbische Affäre im Dorf hatte und so den Opa in den Suizid getrieben hat. Und so erzählen die Brüder wirklich von transgenerationalen Traumata, von der Last der Gene, von der Familie als emotionalem Gefängnis, aber sie erlauben den Figuren auch immer wieder den Ausbruch. Und wie immer bei diesen Brüdern ist es so einzigartig inszeniert, mit langen Tableaus, mit intensiven Figurenkonstellationen, mit magischen Momenten, mit Glühwürmchen im Garten. Das ist ein filmischer Reigen von einer Intensität und mittlerweile auch von einer formalen Meisterschaft, dass hier in Locarno unter den Kritikern dieser Film eigentlich nur noch besprochen wird. Es ist wirklich ein exzellentes Werk, bislang das Beste im Wettbewerb.
Gibt es andere Familienkonstellationen in dem Film im Wettbewerb, die beeindruckend sind?
Ja, ich fand schon. Es gab gleich danach einen Film aus Litauen zu sehen. Es gibt zwei Filme aus dem eigentlich ganz kleinen Land im Wettbewerb und der Regisseur Laurinas Barras erzählt in Dry Drowning eine ähnliche Familienanordnung wie bei den Zürcher Brüdern. Hier geht es um zwei Schwestern, die mit ihren Kindern und den Männern Sommerurlaub auf dem Land machen. Es geht um alles, ne? Man redet über finanzielle Nöte, über die Angst vor der fehlenden Krankenversicherung im Alter. Und plötzlich beim Baden im See geht eine Tochter fast unter. Und ab da ist alles anders. Und der Regisseur, der übrigens Mathematik studiert hat, der springt hin und her in der Zeit. Er arbeitet mit Wiederholungen, mit Variationen, zeigt uns die unterschiedlichen Machtkonstellationen in einer Beziehung. Das ist wirklich sehr intelligentes, spannendes Kino. Ein Kino, das wirklich aus der Gegenwart kommt, als hätte er das erst gestern gedreht.
Ja, wie beurteilen Sie denn dann die schauspielerischen Leistungen der DarstellerInnen?
Naja, irgendwie stehen dann die Mütter immer im Zentrum dieser Familienkonstellation. Also Maren Egger zum Beispiel, sie spielt die Mutter in Der Spatz im Kamin sehr streng, aber auch mit einer gewissen Magie im Inneren. Da ist ein Geheimnis, das sie nicht preisgibt. Aber besonders beeindruckt war ich von einer anderen deutschen Schauspielerin, von Laura Weißmar. Die kennen wir gar nicht, ist eine Halbspanierin. Die spielt hier in einem spanischen Debütfilm mit über eine Mutter, die ihr Kind hat. Aber irgendwie fängt sie an, in einer postnatalen Depression mit dem Gedanken zu spielen, vielleicht bringe ich ja dieses Kind um. Sie ist auch eine Schriftstellerin, das heißt, sie schreibt das auf. Und plötzlich mischen sich Fiktion und Realität, das ist unglaublich spannend, wie Rosemary's Baby. Also der Horror der Mutterschaft und die falschen Erwartungen an Mutterschaft bekommen hier wirklich wunderbare Bilder und eine tolle Performance.
Patrick Wilinski über Familienbande im Fokus beim Filmfest von Locarno. Vielen Dank für diesen Zwischenbericht. Nun zu einem Künstler, der berühmt und berüchtigt ist für seine Kritik an Politik und Gegenwart. Ai Weiwei hat die Menschenrechtsverletzungen und die Umweltzerstörung in seiner Heimat China angeprangert, aber auch den Tod von Geflüchteten im Mittelmeer und die Wirtschaftsbeziehungen des Westens mit dem autoritären Regime in Peking. Der Konzeptkünstler macht sich nicht nur Freunde, sondern auch große Feinde. Zuletzt war er durch seine Kommentare zum Krieg in Gaza aufgefallen. Dabei wurde ihm latenter Antisemitismus vorgeworfen. Seit 2011 lebt Ai Weiwei im Exil, war in Berlin und in Cambridge. Zurzeit ist er, zumindest teilweise, in einer ländlichen Region im Süden Portugals zu Hause. Dort hat ihn Thilo Wagner für uns besucht.
Im Innenhof eines Gutshofes im Alentejo plätschert ein Brunnen. Seit 2021 verbringt der chinesische Künstler Ai Weiwei hier auf einem großen Grundstück mit Korkeichen und Feldern unweit der Kleinstadt Montemor Onovo einen Teil seines Lebens. Das trockene, heiße Klima in Südportugal erinnere ihn an seine Jugend in der nordwestchinesischen Xinjiang-Region, erklärt Weiwei. Aber auch die Menschen im Alentejo, eine Region, in der Handwerk und harte Landarbeit eine lange Tradition haben. Heutzutage lernen die Leute nur noch, wie man redet. Sie können noch nicht mal Geschirr spülen. Wir mussten früher alles selbst machen. Und dieses Leben vermisse ich. Deshalb bin ich hierher gezogen. Das klingt wie eine versuchte Rückkehr zu den Wurzeln, in einem ganz anderen Land, zu einer ganz anderen Zeit. Das Gutshaus im Alentejo hat Weiwei möbliert übernommen und sogar im Schlafzimmer nichts verändert. Vielleicht ändert sich alles morgen und ich ziehe an einen anderen Ort. Ich habe einfach nicht das Privileg, sagen zu können, das hier ist mein Zuhause. Nach Peking, New York, Shanghai, Berlin und Cambridge hat sich Ai Weiwei an einem Ort fern der Großstädte und intellektuellen Zentren niedergelassen. Mit der Lissabonner Galerie São Roque hat er eine kleine Ausstellung mit Porzellanfiguren konzipiert. Doch das Hauptwerk seines künstlerischen Schaffens im Alentejo liegt direkt auf seinem Grundstück, der Nachbau seines Shanghaier Studios. Ein paar hundert Meter von Weiweis Wohnhaus entfernt steht das riesige Gebäude auf einem Feld. Würfelförmig, mit roten Backsteinmauern, die sich rund 8 Meter in die Höhe ziehen und ein kunstvoll verwobenes Satteldach mit mehreren langgestreckten Giebeln tragen. Der Clou? Weiwei hat das Dach nicht entlang einer ursprünglichen Achse entworfen, sondern um 32 Grad gedreht. Das verlangt nach einer komplizierten Konstruktion unter den roten Dachziegeln. Hunderte von Holzbalken und Verstrebungen sind so ineinander verzahnt, dass die portugiesischen Schreiner keinen Holzleim und keinen einzigen Nagel verwenden mussten. Strong order and disorder. Eine starke Ordnung und Unordnung wirken hier zusammen. Das ist auch eine gute politische Botschaft, aber niemand hat mich gebeten, Politiker zu werden. Die große Unordnung und die riesige Ordnung in den Fundamenten der Logik, Ethik und Moral arbeiten perfekt und harmonisch miteinander. Das 3300 Quadratmeter große Studio mit lichtdurchflutetem Innenhof ist Weiweis zweiter Versuch, eine seiner zentralen Ideen zu verwirklichen. Ein fast identisches Gebäude, etwas kleiner und das Dach nicht aus Holz, sondern aus Beton, hatte Weiwei zwischen 2008 und 2010 in der Nähe von Shanghai errichtet, auf Einladung der chinesischen Behörden. Doch nachdem Weiwei Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Großstadt dokumentiert und öffentlich gemacht hatte, reagierte das autoritäre Regime mit aller Härte. Weiwei wurde unter Hausarrest gestellt. Sein Studio, kurz nach der Fertigstellung, sofort wieder abgerissen. In China gibt es kein andauerndes Recht auf Privateigentum. Kann so eine Gesellschaft überleben, wenn du nichts bauen oder entwickeln darfst, was du anderen hinterlassen kannst? Weiweis Studio im Alentejo läuft nicht Gefahr, wieder abgerissen zu werden. Aber es soll auch kein Raum des Schaffens werden, kein Ersatz für seine Ateliers in Peking oder Berlin. Vielmehr ein Ort der Bewegung. Ich bin ein nutzloser Mensch in nutzloser Schönheit. Und das ist doch nett, nutzlos zu sein. Abends laufe ich hier meine Runde. Es sind 200 Meter und es ist flach. Das ist gut, denn wenn man alt ist, braucht man einen flachen Raum zum Laufen. Also laufe ich hier und niemand ist da. Und ich ziehe meine Kleider aus. Im Alentejo ist immer gutes Wetter. Da kann man gut ohne Kleider laufen.
Ein Besuch von Ai Weiwei in Portugal. Wir reisen in dieser Sendung jetzt weiter zu den Kulturorten dieses Sommers, jetzt nach Wien. Dort endet nach mehreren Wochen das Festival Impulstanz. Es ist Europas größtes Festspiel für zeitgenössischen Tanz und es bot in dieser Ausgabe insgesamt 51 Produktionen aus aller Welt. An diesem Abschlusswochenende stand noch eine Uraufführung in einer Wiener Galerie auf dem Programm, die es in sich hat. Wagnereske 8 Stunden dauerte die Performance Forever a Madness Opera. Vom Titel her eine Oper des Wahnsinns, ein Konglomerat der Genres. Aufgeführt wurde das Stück von der Gruppe Saint-Genet rund um den aus Seattle stammenden Performer und Regisseur Derek Ryan Claude Mitchell. Und dabei spielte Blut eine zentrale Rolle, wie Martin Pesel herausgefunden hat.
Sind das Blutegel, die sich Regisseur Derek Ryan Claude Mitchell da zu Beginn der Performance vom Körper zieht und in ein Wasserglas gibt? Oh ja. Und ist es Eigenblut, das er und sein eigentümliches Ensemble über die nächsten 8 Stunden immer wieder trinken werden? Wahrscheinlich stammt die rote Flüssigkeit doch aus den zahlreichen Rotweinflaschen, die in den Räumen der Galerie Kandelhofer in der Wiener Innenstadt herumstehen.
Who am I? Who am I not to be strange? I am a thin picket fence that has always guarded 2 graves.
Forever heißt der letzte und längste Teil, mit dem der US-Amerikaner Mitchell seine Operntrilogie des Wahnsinns mit dem Komponisten Brian Lawlor abschließt. Es soll um Begehren und Sterben gehen, Grenzen und ihre Transformation, um rituelle Selbstmorde in der Geschichte. Doch diese konkreten Bezüge spielen in der fertigen Aufführung keine Rolle mehr. Die Texte, die Mitchell selbst in ein Mikro spricht, verhallen unverstanden gegen die sphärischen Klänge des Orchesters.
I'm a thin picket fence that guarded 2 graves. I have something to waste, referring to the blood.
Die Musik ist die Hauptdarstellerin hier. Es gibt in jedem der 4 Akte einen Song, gesungen von der österreichischen Singer-Songwriterin Marilise Jaksch.
It might be good we stand here a moment.
Eine Arie, vorgetragen von der Sopranistin Michaela Tobin aus Kalifornien. Und ein Madrigal, begleitet von Glockenläuten, orchestriert vom Komponisten Lawlor selbst. Aber die Uraufführung findet ja nicht zu Unrecht im Rahmen des Impulstanzfestivals statt. Auch Steffi Wiesers Choreografie entwickelt sich in jedem der 4 Akte nach einem Muster. Während der Ouvertüre vollführen die 3 Tänzerinnen klassische Ballettschritte, die bald darauf in Stepptanz übergehen. Später nehmen Movements of Hemorrhage, also Blutungsbewegungen, von ihnen Besitz. Und dazu gehören Appelle an eine himmlische Gottheit und Zuckungen diabolischen Wahnsinns. Objekte im Raum, wie ein von sich unaufhörlich öffnenden und schließenden Blüten gesäumtes Skelett, verstärken die Todessehnsucht. Dass der schwerkranke Hermes Fettberg, als ehemaliger Fernsehmoderator eine stadtbekannte Persönlichkeit, in einem von schwarzen Ballons skizzierten Bett vor sich hin darbt, unterstreicht unnötigerweise den Freakshow-Charakter des Unterfangens. Nach zwei Akten, die in ähnlichen Schleifen ablaufen, wird Fettberg von zwei ahnungslosen Sanitätern abgeholt. In einem 90-minütigen Zwischenspiel, das man auch eine belebte Pause nennen könnte, mit Gratis-Gin-Ausgabe, Live-Butterherstellung und Zaubertricks, ist es nun der Performer Emanuel Mani Obeya, der sich der Blutegeltherapie unterzieht. Obeya, ein Mitte 50-jähriger Tänzer aus Nigeria und Mitglied der Wiener Band Sofa Surfers, entwickelt sich in den letzten beiden Akten zum virtuosen Protagonisten, der die Vorgabe der Trance so verinnerlicht, dass man sich zeitweise wirklich Sorgen um sein Wohl macht und um das eigene, in dem Fall, dass er im Taumel auf einen draufstürzt. Die engen Räume platzen geradezu vor künstlerischer Inbrunst und heiligem Ernst. Das Publikum darf an den Seiten sitzen oder sich frei zwischen den Galerieräumen bewegen, was sich lange als schwierig erweist, ohne jemandem auf die Zehen zu treten. Erst weit nach Mitternacht wird die Zahl der Anwesenden überschaubarer. Etwa 20 klopfen sich, stolz durchgehalten zu haben, auf die Schultern, als die erstaunliche Gruppe von KünstlerInnen nach exakt 8 Stunden die Galerie verlässt. Der eigentliche Wahnsinn aber ist, die müssen das jetzt noch 2-mal durchziehen. Heute Abend schließt Forever a Madness Opera das diesjährige Impulstanzfestival ab.
Berichtete aus Wien Martin Pesel. In Paris, da wird heute auch ein Finale gefeiert. In gut 3 Stunden, um 21 Uhr genau, startet die Abschlussfeier der Olympischen Spiele im Stade de France vor 80.000 Zuschauenden im Stadion und Millionen Menschen an den Bildschirmen weltweit. Triathletin Laura Lindemann und Kanute Max Rennschmidt werden die deutsche Flagge ins Stadion tragen, bevor Paris den olympischen Staffelstab an Los Angeles übergibt. US-Schauspieler Tom Cruise wird dabei sein, die französischen Bands Air und Phoenix werden auftreten, neben einigen US-Popstars. Zur Parade gehören Feuerwerk, Tanz und Akrobatik, bevor das olympische Feuer am Ende erlischt. Doch bevor es soweit ist, blicke ich mit Gunther Gebauer zurück auf diese 33. Olympischen Spiele. Gebauer ist ehemaliger Leistungssportler im Weitsprung, Professor für Philosophie und Sportsoziologie und Autor des Reklambuches Olympische Spiele 100 Seiten. Ich habe Gunther Gebauer gefragt, Sie waren als Zuschauer in Paris dabei. Wie haben Sie Olympia erlebt?
Ja, ich war überrascht über die friedliche Atmosphäre. Sogar die Polizisten waren freundlich wie nie zuvor. Ganz offenbar haben die ein intensives Verhaltenstraining durchgemacht. Als wir aus dem Zug ausstiegen, stand da schon eine ganze Garde von Polizisten da. Und man dachte schon, naja, das fängt ja gut an hier. Aber die standen so unaggressiv, so freundlich, so zugewandt da, dass ich dachte, das sind völlig neue Menschen, die in der Polizei dienen. Und so ging es weiter. Und man kam nicht auf den Gedanken, dass da irgendetwas passieren könnte.
Also gute Stimmung in der Stadt.
Sehr gut.
Die Olympischen Spiele haben nicht nur die Zuschauer vor dem Bildschirm fasziniert, auch die deutsche Presse ist bezirzt. Ich zitiere, Paris ist das schönste olympische TV-Fest aller Zeiten, schwärmt die Taz und die FAZ bemüht in ihrer Bilanz das Bild vom Sommermärchen. Wie hat die Stadt das geschafft, diesen Funken des olympischen Feuers herüberspringen zu lassen?
Zunächst muss man sehen, dass in Frankreich ja ein zentralistischer Staat da ist mit dem Staatspräsidenten an der Spitze, der diese Spiele haben wollte und der diese Spiele nutzt, um seinen Ruhm zu vergrößern und ein großes symbolisches Bewusstsein hat von der Größe Frankreichs und der Darstellung dieser Größe. Das ist schon mal gesetzt. Das haben die meisten französischen Präsidenten in der Vergangenheit auch gehabt. Das gehört irgendwie zur DNA der politischen Führung des Landes seit de Gaulle. Der Präsident hat die Organisation geleitet, wie das immer so schön heißt, also hat die richtigen Leute an die richtigen Stellen gesetzt, hat das Budget locker gemacht. Gleichzeitig hat die Bürgermeisterin der Kapitale, Anne Hidalgo, die nicht Macronistin ist, sondern eigentlich jemand ist, die ihn auch bekämpft, aber das gleiche Ziel hat, nämlich Paris zu einer besonders wichtigen Stadt nicht nur zu machen, sondern es ist bei allen Akten zu zeigen, dass Paris eben wirklich die Kapitale für alles Mögliche ist, vor allen Dingen für Sport. Damit haben also zwei Leute Hand in Hand gearbeitet und dann kamen natürlich noch andere Stellen in Frankreich hinzu, die für so etwas wie Kultur, symbolische Darstellung, Präsentation von allem Möglichen, was Frankreich ausmacht, Eleganz, Präsentation, Selbstdarstellung, das Französische spielt eine Hauptrolle.
Sie haben Macron erwähnt, den französischen Staatspräsidenten. Der hat ja auch mit aufsehenerregenden Fotos mit Goldgewinnern geglänzt, also etwa dem Judoka Teddy Riner. Und bei der Abschlussfeier im Stade de France wird Macron natürlich auch dabei sein. Dabei erlebte das Land kürzlich mit 2 Wahlen kurz hintereinander und Macrons Parteibündnis mit jeweils deutlichen Verlusten eine turbulente Zeit. Also wie lange ist diese Halbwertszeit der positiven Bilder von Olympia für die Politik?
Das kann keiner sagen. Man weiß nur, das wird nicht sehr lange dauern. Also im Augenblick ist der Höhepunkt erreicht. Alle sind begeistert, bis natürlich auf die üblichen Miesmacher, aber das weiß man schon. Sie würden ihr Publikum enttäuschen, wenn die jetzt nicht negativ urteilen würden. Das ist praktisch schon ein Zeichen dafür, dass alles gut ist. Die Franzosen sind irgendwie im Augenblick, habe ich das Gefühl, soweit man das als Tourist, als Olympiatourist beurteilen kann, mit sich selbst versöhnt. Sie finden ein Land vor, das dem geht zwar nicht gut, aber es sieht toll aus. Die Stadt sieht toll aus, die Feste sind großartig, die Stimmung ist fabelhaft. Das spielt für den Präsidenten im Augenblick, der ja eine merkwürdige Taktik hatte, also Auflösung des Parlaments nach der Niederlage seiner Partei bei den Europawahlen. Dann bei den neuen Wahlen ist seine Partei auch nicht die stärkste.
Am Platz 2.
Ja, Politik zerfällt eigentlich in 3 Blöcke. Einmal Macron, aber das ist der kleinste Block. Dann die linken Parteien, die ein Bündnis geschlossen haben, aber sehr heterogen sind. Das wird nicht halten, das kann man jetzt schon sehen. Und dann Front National auf der rechten Seite. Und keiner weiß, wie Macron es manövrieren wird, aus diesen Resten von Parteien und Gruppierungen und Dritteln in irgendeiner Weise eine handlungsfähige Politik zu machen. Das schwebt über allem im Augenblick, aber keiner denkt darüber nach.
Also der Spätsommer wird heiß für Macron, könnte man sagen. Diese Olympischen Spiele fanden ja vor dem Hintergrund 2 Kriege statt, vor bzw. in Europa, Stichwort Ukraine und Nahost. Sind diese Spiele sozusagen willkommener Eskapismus?
Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass man eine große Bereitschaft hat im Augenblick, Momente des Friedens zu genießen, so würde ich das ausdrücken. Also mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, Paris, das ich betreten hatte mit einem leicht beklommenen Gefühl aus Furcht vor Terrorismus und so weiter, die war sicher nicht ganz unbegründet, dass eine friedliche Stimmung herrschte und ich das sehr genossen habe, dass die Leute friedlich waren und sehr freundlich miteinander umgingen, dass man überall sehr gut behandelt wurde. Es war eine bestimmte, sehr feine, gastfreundliche Stimmung. Und man kann dann sagen, das ist jetzt nicht Eskapismus, sondern das ist das Aufatmen mitten in den Kriegen, dass man eine Oase hat, einen Ort hat, ein Feld hat, in dem sich Leute begegnen können. Die können auch Wettkämpfe machen, die können auch gegeneinander kämpfen, Punkte machen, sich besiegen und alles. Aber es ist alles friedlich. Und es bleibt friedlich, wenn die Entscheidung gefallen ist.
Nur israelische Sportlerinnen und Sportler, die wurden zum Teil ausgebuht. Gegner verweigerten ihnen den Handschlag oder sie traten überhaupt nicht an. Die Spiele waren auch ein Ort des Protests. Ist das legitim?
Das kommt darauf an, wie der Protest vorgetragen ist. Es ist eigentlich normal, dass bei solchen Weltereignissen, wo die ganze Presse, alle Medien, die irgendwie wichtig sind in der Welt, präsent sind, dass man da bestimmte Protestformen artikuliert. Damit muss man ja auch rechnen. Das ist eine große Bühne, die man dann plötzlich zur Verfügung hat. Und dass alle möglichen Interessen, die vielleicht alle berechtigt sein mögen, und in vielen Fällen sind sie das auch tatsächlich, auch meiner Meinung nach, dass man da seine politische Auffassung äußert, finde ich ganz normal und auch ganz in Ordnung. Es ist nur so, dieses Feld, wo man dann miteinander kämpft oder gegeneinander kämpft, also die Sportler selbst. Hm. Wettkampf beginnt, Wettkampf findet statt, Wettkampf ist beendet. Dass man diesen Timeslot und dieses Feld, was man da zur Verfügung hat, ein Areal, auf dem man fechten und ringen und boxen und was weiß ich alles kann, dass das friedlich bleibt und dass das nicht mit Politik infiziert wird. Da würde ich sagen, da gehört es nicht hin. Vorher, nachher, drumherum, alles normal erwartbar. Es wäre komisch, wenn das nicht stattfinden würde. Auf der anderen Seite aber in dem Moment, wo der Wettkampf läuft und wo es darum geht, Regeln einzuhalten und nach Regeln zu kämpfen, gelten nur die sportlichen Regeln.
Politisiert wurde ja auch die Eröffnungsfeier, die genauso wie die Abschlussparade heute Abend inszeniert wurde und wird von Regisseur und Kreativdirektor Thomas Joly. Da wurde ja heftig gestritten um einen Aufzug von Drag Queens und einem, sagen wir mal, schlumpfblauen griechischen Gott Dionysos an einer langen Tafel. Kritiker bis hin zum Heiligen Stuhl sahen darin eine Persiflage auf Leonardo da Vincis Gemälde Das letzte Abendmahl und damit religiöse Gefühle verletzt. Joly erhielt sogar Morddrohungen. Wie bewerten Sie diesen Streit jetzt mit 2 Wochenabstand.
Ja, es ist interessant, wer angefangen hat, das überhaupt festzustellen, dass da möglicherweise eine Ähnlichkeit mit dem letzten Abendmahl von Leonardo da Vinci da ist. Der erste war meines Wissens Elon Musk, der, glaube ich, nicht unbedingt einer der größten Christen ist. Der zweite war Trump. Der dritte war der russische Präsident Putin und der Sprecher, der für die orthodoxe Christenheit, also eigentlich sehr, sehr weit entfernt von allem war. Und dann hat es übernommen die katholische Kirche. Und dann schließlich hat der Papst sich auch noch geäußert, hatte das sicher vielleicht gar nicht so richtig gesehen, was da los war. Also ich habe es gesehen im Fernsehen. Und ich muss sagen, wenn man sich da vorstellt, dass das Heilige Abendmahl sein soll, das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, da braucht man aber sehr viel böse Fantasie, muss ich sagen. Und mit dem Ziel, das Fest möglichst zu zerstören.
Und dies ist offenbar nicht eingetreten, denn die Begeisterung überwiegt am Ende der 33. Olympischen Sommerspiele in Paris. Im Gespräch war Günther Gebauer, Sportsoziologe und Philosoph und Besucher der Veranstaltung, die heute zu Ende geht. Und olympisch geht es jetzt weiter in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, denn gestern gab es Gold in einer Kategorie, bei der man gut streiten kann, ob das nun wirklich Sport oder vielleicht auch eher hochvirtuose Tanzkunst ist, dem Breaking. Gewonnen haben die bis gestern Abend dauernden Wettkämpfe zwischen den B-Girls und B-Boys, die Japanerin Ami und der aus Kanada kommende Phil Wizard. Es waren die ersten und vorerst schon wieder letzten olympischen Goldmedaillen, denn merkwürdigerweise hat sich ausgerechnet das Ursprungsland des Breaking entschieden, bei den nächsten Wettkämpfen in Los Angeles erstmal keine weiteren Tanzbattles auszutragen. Zahllos sind unsere Gedenkstätten und Denkmäler. Aber wie findet die vielbeschworene deutsche Erinnerungskultur eigentlich in den sozialen Medien statt? Ein Beispiel für eine erfolgreiche Digitalstrategie sind die Social-Media-Kanäle der Bildungsstätte Anne Frank, die mit ihren Kampagnen mehr als 1 Million Menschen erreichen. Darüber sprach heute Deborah Schnabel, Psychologin und Expertin für digitale Bildung. Besonders wichtig, sagte sie im Deutschlandfunk, sei ein Blick auf die Geschichte, der von aktuellen Perspektiven ausgehe.
Die auch so einen emotionalen Zugang zu diesen Themen ermöglichen, mit einbeziehen können. Also die auch nochmal ein Gesicht zeigen, wo es nicht nur um reine Fakten geht, sondern wo es eben auch um Erzählungen geht, die wichtig sind, damit sich diese Themen auch wirklich setzen können bei den jungen Menschen.
Ja, so Deborah Schnabel, die gemeinsam mit dem Historiker Meron Mendel die Bildungsstätte Anne Frank leitet. Wir haben gestern berichtet, Kaspar König, der langjährige Direktor des Kölner Museums Ludwig, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Heute äußerten Kolleginnen und Kollegen aus dem Kulturbetrieb ihre Betroffenheit. So meint etwa der aktuelle Kölner Direktor Yilmaz Civior, mit seinem Urteilsvermögen und seiner Unbestechlichkeit habe König das Museum Ludwig auf Weltniveau gehoben. Auch der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, glaubt, König werde nur schwer zu ersetzen sein. Kaum jemand habe die zeitgenössische Kunst als Kurator so sehr geprägt wie er. Und sogar aus Russland, mit dem es seit Kriegsbeginn keinen offiziellen Kunstaustausch mehr gibt, meldet sich eine Stimme zu Wort. Michail Piotrowski, Direktor der Eremitage in St. Petersburg. Er hatte 2014 bei der Ausstellung Manifesta mit König zusammengearbeitet und lobte nun gegenüber dem Deutschlandfunk dessen diplomatisches Geschick. Trotz bereits verhängter Sanktionen und Boykotte sei es König gelungen, die Manifesta so großartig durchzuführen, dass sie zur besten in der Geschichte des Festivals wurde. In der Welt der zeitgenössischen Kunst, sagte Piotrowski noch, gäbe es fast keine Menschen auf diesem Niveau mehr.
People in London are noticing something different, a new piece of street art from the mysterious Banksy.
Ja, und er hat es schon wieder getan. Derzeit präsentiert sich der Streetart-Künstler Banksy als täglicher Serientäter. Nach einem Steinbock, 2 Elefanten, 3 Affen, einem Wolf, 2 Pelikanen und gestern einer Katze sind nun heute schwimmende Fische als Schablonen-Graffiti auf einer blauen Polizeikabine in London aufgetaucht, was das Glashäuschen wie ein Aquarium aussehen lässt. Die Polizei spricht allerdings ungerührt von Banksys Popularität von Sachbeschädigung. Damit dürfte der Kunst vielleicht ein genauso schnelles Verschwinden drohen wie der gestrigen Katze auf einer Werbetafel, die der Eigentümer sofort abbauen ließ, um angeblich das Kunstwerk einer Galerie zu spenden. Zur Bedeutung des Banksy-Zoos heißt es aus seinem Umfeld, Banksy wolle den Menschen einfach Freude bereiten in einer Zeit der negativen Schlagzeilen. Und noch das, zumindest was das Publikumsinteresse im Vorfeld angeht, wird das diesjährige Musik- und Theaterfestival Ruhrtriennale ein Erfolg. Schon jetzt sind 3/4 der Karten für die Veranstaltungen in den alten Industriehallen in Bochum, Duisburg und Essen verkauft.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Nicole Strecker am Ende dieser Sendung. In den Informationen am Abend geht es um den mutmaßlichen und gestoppten Attentäter auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien, der sein Geständnis nun zurückgenommen hat. Am Mikrofon war Adalbert Sinjawski.